Hallo Geschwister, willkommen zu unserem Gottesdienst heute. Wir werden uns heute den zweiten Teil der Ermahnung von Paulus an die Gemeinde seiner Tage anhören. Diese waren sehr bedeutsam für sie und sind immer noch sehr bedeutsam für uns heute. Nehmt euch diese Ermahnung zu Herzen und fasst den Entschluss, nicht nur Hörer oder Bewunderer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Setzt diese in die Praxis um. Erst wenn wir das Wort tun, können wir den Segen ernten, der uns im Wort verheißen wird. Sehen wir uns also seine Ermahnung noch einmal an. Die zweite Ermahnung von Paulus in 1. Korinther 16 lautet: Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid wachsam, haltet an dem fest, was ihr glaubt. Er spricht hier nicht von eurem persönlichen Glauben an die Verheißung Gottes, obwohl man das doch sicherlich übertragen könnte. Aber als er sagte, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, sprach er über die Erlösung. Durch Gnade, durch Glauben und nicht durch Werke. Wir müssen unerschütterlich und beharrlich sein und an unserem Glauben festhalten, weil wir ständig irgendwelchen Irrlehren ausgesetzt sind. Ein extremes Beispiel dafür finden wir in Galater 5. Hier sagt Paulus: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest. Paulus hatte die Galater zu Jesus geführt und sie haben ihn angenommen. Er hatte dort eine Gemeinde gegründet. Und dann kamen einige Christen von der Gemeinde in Jerusalem und sagten den Galatern, sie seien gar nicht wirklich gerettet. Sie sagten, es ist wahr, dass Jesus der Retter ist. Aber um wirklich errettet oder gerettet zu werden, müsst ihr die jüdischen Gesetze befolgen. Ihr müsst die Gesetze hinsichtlich des Essens und der Beschneidung befolgen, denn nur durch die Einhaltung der Gesetze seid ihr gerettet. Und Paulus sagte, lasst euch doch nicht schon wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wir kommen nicht durch gute Werke oder durch Leistungen in den Himmel, sondern allein durch den Glauben an Jesus. Und deshalb steht fest im Glauben. Lasst euch nicht in ein bestimmtes Leistungsdenken hineinziehen. Gute Werke sind toll, aber sie sind die Frucht der Erlösung. Nicht die Wurzel. Die Wurzel sind Gnade und Glaube. Und gute Werke ist das, was auf natürliche Weise daraus hervorgeht. Wo es keine Frucht gibt, gibt es wahrscheinlich auch keine Wurzel. Aber es gibt noch ein anderes Extrem, gegen das wir ganz feststehen müssen. Judas schrieb darüber. Und er schrieb: Ich wollte euch ganz allgemein etwas über den Glauben schreiben, aber dann erkannte ich, dass ich mit allem Nachdruck sagen muss, ihr müsst für den Glauben kämpfen, den Gott ein für allemal den Heiligen geschenkt hat. Denn es haben sich Leute in die Gemeinde eingeschlichen, die die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verwandelt haben. Mit anderen Worten, sie haben sie ins Gegenteil verkehrt. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Das ist pure Gnade. Gott ist ein Gott der Liebe. Er würde nie jemanden in die Hölle schicken. Einem solchen Gott könnten wir doch gar nicht dienen. Ihr braucht nicht einmal an Jesus zu glauben. Er sagte, auch die, die unseren Herrn verleugnen, die werden doch irgendwann mal erlöst werden. Letzten Endes werden doch alle gerettet werden. Wir werden niemals in der Hölle landen. Das würde Gott nicht tun. Ihr müsst ihn nicht annehmen. Lebt einfach so, wie ihr wollt. Geschwister, das ist ein Irrtum. Diese Überzeugung ist sogar heute in manchen Gemeinden sehr populär. Aber wir müssen gegen beide Extreme feststehen. Falls ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App dabei habt, schlagt doch bitte den Kolosserbrief auf, und zwar Kolosser Kapitel 1 ab Vers 21. Ich lese ihn nochmal vor. Und da heißt es: Und euch, die er einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Lasst euch nicht in die Richtung ziehen, wo es heißt, ich muss all diese Dinge tun, damit Gott mich akzeptiert. Noch in die, wo es heißt, ihr könnt leben, wie ihr wollt. Gott ist ein Gott der Liebe und letztendlich werden sowieso alle erlöst werden. Nein, haltet am Glauben fest. Haltet euch daran fest, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und dass jeder, wirklich jeder, der seinen Namen anruft, gerettet wird. Aus Gnade und durch Glauben, nicht durch Werke, damit man sich damit rühmen dürfte. Steht fest, denn es gibt Menschen, die euch entweder in die eine oder aber auch in die andere Richtung ziehen wollen. Als nächstes ermahnte Paulus sie, mutig zu sein. Seid wachsam. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig. Das Wort, das hier mit seid mutig übersetzt wurde, taucht wirklich nur ein einziges Mal in der Bibel auf, und zwar in 1. Korinther 16, Vers 13. Und wörtlich bedeutet es, seid ein Mann, sei ein Mann. Die moderne Übersetzung lautet, steh deinen Mann. Ich habe sogar in der New International Version gelesen, da heißt es, seid mutige Männer. Und es ist interessant, dass Paulus am Anfang des Buches sagt, ich kann nicht zu euch reden wie zu Männern, wie zu reifen Menschen. Ich muss zu euch reden wie zu Kindern. Dann bringt er natürlich noch jede Menge Korrektur an und sagt dann noch abschließend, es ist Zeit, dass ihr euren Mann steht. Seid ein Mann. Wisst ihr, eines der Merkmale für geistliche Reife ist die Fähigkeit, Korrektur anzunehmen. Wenn jemand euch korrigiert und ihr euch sträubt und euch aufbläht wie eine Kröte, dann benehmt ihr euch wie Kleinkinder. Wahre Männer und Frauen sind offen für Korrektur. Sie nehmen sie an und setzen sie um. Ihr müsst auch wissen, es erfordert Mut, Jesus Christus zu dienen. Wir schwimmen nämlich stromaufwärts gegen den Abwehrstrom der Welt. Wir brauchen Geduld. Gottes Weg bedeutet aber auch Opfer. Es erfordert Glauben und ein bisschen Mut, Jesus zu dienen. Denn wenn ihr euch dafür entscheidet, für Gott und Christus zu leben, wird eure Familie vielleicht gar nicht damit einverstanden sein oder darüber besonders glücklich sein. Vielleicht sind auch einige eurer Mitarbeiter, Freunde oder Kollegen nicht glücklich darüber. Ihr werdet plötzlich zur Zielscheibe für den Teufel, gerade weil ihr die Seiten gewechselt habt. Und das erfordert Mut. Ich kenne einen Mann, ich will ja auch keine Namen nennen, also nennen wir ihn einfach mal Bill. Als Bill Christus sein Leben gab, war er im Gefängnis. Er war mal wieder in Schwierigkeiten geraten und er sagte, er stand da gerade in Socken und der ganze Boden war nass vom Urin anderer Männer. Und der Herr sprach in sein Herz, hast du den Mut für mich zu leben? Und er sprach, ja Herr, das habe ich. Er gab Jesus sein Herz und gründete selbst eine Gemeinde, die er dann Mut nannte. Ja, auf Englisch Guts, aber er nannte sie Mut. Ja, und das ist ein wundervoller Name für eine Gemeinde. Seid mutig, sei ein Mann. Und dann sagte er, seid stark. Die wörtliche Übersetzung ist hier, seid gestärkt. Gebt euch nicht damit zufrieden, wo ihr gerade momentan ihr euch befindet. In den Psalmen heißt es, wir sollen von Kraft zu Kraft gehen. Und ich will euch heute drei von vielen Wegen zeigen, wie wir gekräftigt werden oder von Kraft zu Kraft gehen können. Als allererstes, lest im Wort Gottes, damit das Wort Gottes in euch hineinströmt. In 1. Johannes 2, Vers 14 heißt es, ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf dem Satan, also mit Satan, gesiegt habt. Vor einiger Zeit, eigentlich einige Jahre, da bin ich, glaube ich, auch gerade erst zum Glauben gekommen, zeigte mir mal ein Freund sein Handy. Ja, er hat eine wirklich tolle Bibel-App da drauf, ja, bei der man sich die Verse sogar vorlesen lassen konnte. Das ist wirklich cool, das habe ich vorher noch nie gesehen. Aber es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob ihr technikbegeistert seid oder lieber eine ledergebundene Bibel in der Hand haltet. Geht eine Liebesbeziehung mit eurer Bibel ein. Lest im Wort Gottes. Ich habe bei meiner letzten Predigt einen Vers abgekürzt. Und zwar sagte Paulus, Wölfe werden sich unter euch mischen. Böse Wölfe. Männer werden in eurer Mitte aufstehen und die Jünger von euch wegziehen. Und dann heißt es, ich habe euch unter Tränen gewarnt. Und im nächsten Vers, und nun vertraue ich euch Gott an. Aber das war nicht alles. Er sagte, und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, seiner Botschaft, die euch ermutigen und euch ein Erbe geben kann, gemeinsam mit allen, die er für sich ausgesondert hat. Geschwister, Gott hat sein Wort über seinen Namen groß gemacht. Das ist im Himmel für immer festgelegt. Und wir brauchen das Wort Gottes in unserem Leben. Verbringt Zeit im Wort. Und ihr werdet in eurem Inneren gestärkt werden. Der zweite Weg, wie wir gestärkt werden können. Und der lautet, wartet auf Gott. Wir lesen aus Jesaja 40 die Verse 29 bis 31. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Wartet auf Gott und ihr werdet neue Kraft gewinnen. Aber was bedeutet eigentlich das Wort warten? Es bedeutet einfach nur schlicht zu warten. Das passiert nicht innerhalb von 30 Sekunden. Ihr müsst warten. Vielleicht verbringt ihr einfach mal eine stille Zeit mit eurer Bibel. Setzt euch hin, lest ein wenig darin, denkt darüber nach, sprecht ein Gebet, lest ein bisschen weiter. Werdet ruhig und hört auf euer Herz. Oder ihr geht einfach nur auf die Knie und werdet still vor Gott. Ich weiß, dass es manchen Menschen ziemlich schwer fällt. Ja, mir auch, weil immer sehr schwer, also sehr beschäftigt. Aber wir müssen ruhig werden. Lasst mich mal eine Geschichte über einen Mann erzählen, der ganz allein in einem kleinen Segelboot über den Atlantik segelte. Der Mann war kein Christ, aber er erzählte eine eindrucksvolle Geschichte. Er sagte, einmal trat ich in eine absolute Windstille ein. 10 Tage lang kam keine einzige Brise, kein Wind in den Segeln, keine Wolke am Himmel, kein Möwengeschrei, kein Kräuseln auf der Wasseroberfläche. Das Meer sah aus wie Glas. 10 Tage lang absolute Stille. Als diese 10 Tage vorüber waren, wusste ich, dass es einen Gott gibt. Die Bibel sagt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Und während ihr auf Gott wartet, wird euch neue Kraft gegeben. Das hebräische Wort, das dafür verwendet wurde, beschreibt im wörtlichen Sinn sogar einen Austausch. Gott nimmt eure Schwächen und schenkt euch seine Kraft. Wenn ihr Zeit in seiner Gegenwart verbringt und einfach wartet, gibt er euch geistliche, emotionale, aber auch körperliche Kraft. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Fehlschläge im Leben von Christen einfach nur passieren, weil sie nicht lange genug auf Gott gewartet haben. Kommen wir zum dritten Weg, wie wir von Kraft zu Kraft gehen können. Freut euch. Nehemia 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Vielleicht sagt hier jetzt auch einer, aber Alex, ich habe wirklich nichts, woran ich mich jetzt noch freuen könnte. Nun, freut euch trotzdem. Tut es im Glauben. Wir schlagen das Buch Habakuk auf. Für alle, die die Bibel jetzt vielleicht noch nicht so genau kennen, das ist ziemlich am Ende des Alten Testaments. Nach Micha und Nahum, da kommt Habakuk. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr würdet in einer Agrargesellschaft leben und eure gesamte Zukunft hinge von eurer Ernte ab. Wenn ihr nicht erntet, habt ihr nichts zu essen und das Tier und die Tiere haben nichts zu fressen. Wenn es eine Dürre gibt, gleicht das einer Katastrophe. Und in genau dieser Situation befindet sich Habakuk gerade. Kapitel 3, Abvers 17. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt, auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Wenn sich alles gegen mich verschworen hat, wenn absolut nichts mehr funktioniert, wenn alles finster aussieht und keine Antworten in Sicht sind, werde ich mich trotzdem in Gott freuen. Und im nächsten Vers heißt es, der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Diese beiden Verse, die hängen zusammen. Vielleicht läuft wirklich in eurem Leben gerade alles schief und es scheint, als hätten sich alle Türen für euch geschlossen. Dann freut euch trotzdem. Sagt inmitten dieser schwierigen Umstände, ich will mich trotzdem in meinem Herrn freuen. Und ihr werdet spüren, wie Gottes Kraft in euch und in eure Situation hineinströmt. Paulus sagte, seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. Und schließlich sagte er, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Tut alles in Liebe und im Geist der Liebe. In dem neuen Bund, unter dem wir leben, gibt es ein einziges Gesetz. Das ist das Gesetz der Liebe. Wenn wir in der Liebe leben, werden wir die 10 Gebote auch einhalten. Wir werden nicht gegen unseren Bruder, gegen unsere Schwester, gegen unsere Familie oder wen auch immer sündigen. Die Bibel sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Sehen wir uns das jetzt in Verbindung zum vorhergehenden Vers an. Unter anderem sagte er, wir sollen an dem festhalten, was wir glauben. Und das kann manchmal bedeuten, dass wir ein Irrtum korrigieren müssen. Tut alles in Liebe. Auch wenn wir jemanden korrigieren müssen, tut es in Liebe. Paulus schrieb in 2. Timotheus Kapitel 2 über Menschen, die sich auch gerade in einem Irrtum befanden. Korrigiert sie im Geist der Demut, damit sie umkehren und aus der Falle des Teufels entkommen. Denn sie wurden in seinem Bann gehalten, sodass sie seinen Willen taten. Wenn ihr jemanden korrigiert, der sich im Irrtum befindet, tut es in Demut und im Geist der Liebe. Und in Epheser 4 können wir lesen, lasst euch nicht ständig wie Kinder von jeder Meinung beeinflussen. Er sagte, lasst uns stattdessen in Liebe an der Wahrheit festhalten und ihm ähnlicher werden. Wir weichen nicht von der Wahrheit ab, aber wir sprechen in Liebe. Lasst mich mal ein Beispiel nennen. In unseren Häusern und Wohnungen, da haben wir Strom. Was ist das denn eigentlich für ein Segen? Er wärmt unser Heim, er ermöglicht uns zu kochen und unsere Haushaltsgeräte zu benutzen. Es ist ein großer Segen. Aber wenn die Kabel, in denen der Strom fließt, nicht isoliert sind, dann wird es gefährlich. Ich habe in den letzten 12 Monaten 2 Artikel über Männer gelesen, die durch einen Stromschlag ums Leben gekommen sind. Der eine war ein Handwerker, der in einem Badezimmer arbeitete. Er nahm wohl an, dass die Sicherung ausgeschaltet war und griff mit den bloßen Händen an 2 nackte Drähte und wurde durch den Stromschlag getötet. Der andere Elektriker arbeitete an einer unterirdischen Leitung, unterirdischen Kabeln und kam ebenfalls in Kontakt mit einem nicht isolierten Draht. Auch er kam durch den Stromschlag ums Leben. Dieselben Leitungen, die unsere Häuser heizen und unsere Geräte betreiben, können tödlich sein, wenn sie nicht isoliert sind. Und wir müssen die Wahrheit sagen. Aber sie muss mit Liebe isoliert sein. Ich traf mich mal mit einem Freund, das ist schon sehr lange her, das war auch wiederum zu Beginn meiner Glaubenszeit. Da lief uns ein Freund von ihm entgegen, der milde ausgedrückt nicht so ganz im Licht lebte. Da sagte mein Freund, den hat Gott uns über den Weg geschickt. Wir müssen ihn von Jesus erzählen. Ich sagte, du hast recht, lass uns das machen. Aber was dann passierte, ja, das schockierte mich dann ein bisschen. Das hätte ich auch niemals voraussehen können. Mein Freund nahm die Wahrheit, lud sie in 3 Torpedos, verpasste den Kerl 3 Breitseiten und ging davon. Sein Freund, der war völlig am Ende, der wusste nicht mehr weiter. Er hat dann nur dagestanden mit gesenktem Kopf und hat gurgelte und ächzte und war auch verzweifelt. In seinem Gesicht stand da geschrieben, was war das denn jetzt? Ich habe mich noch nie so sehr geschämt für einige meiner Freunde. Mein Freund war abgehauen und ich stand da noch und sah dem Mann mit dem Hängenkopf zu und alles, was ich sagen konnte, war zu ihm, es tut mir leid, was er getan hat. Er hatte die Wahrheit gesagt, aber er tat es im Geist des Zorns und der Arroganz, sodass er seinen Freund damit verletzte, anstatt ihm zu helfen. Es war alles richtig, was er gesagt hatte. Aber wie er es gesagt hatte, das war total falsch. Naja, die Situation war furchtbar und ich weiß noch, als ich dann mich da auch weggehen wollte, also als ich da auch wegging, dachte ich auch nur, was für eine Katastrophe. Vielleicht habt ihr einen Ehemann, der nicht gerettet ist. Aber ihr werdet ihn nicht zu Christus führen, indem ihr einfach nur ständig an ihm herumnörgelt und sagt, warum gehst du nicht in die Gemeinde? Du sollst das Oberhaupt der Familie sein. Warum nimmst du dir keine Zeit für Kinder und liest ihnen aus der Bibel vor? Du sollst das geistliche Oberhaupt deiner Familie sein. Liebe Geschwister, es gibt keinen schnelleren Weg, um zu erreichen, dass er Mauern aufbaut, die Türen schließt und sich noch weiter zurückzieht. Die Bibel sagt, wenn ihr einen ungläubigen Mann habt, könnt ihr ihn durch euren demütigen und ruhigen Geist gewinnen. Das bedeutet nicht, dass ihr von der Wahrheit abweichen müsst oder dass ihr den Mund niemals aufmachen müsst, also sollt. Es geht darum, in welchem Geist wir es tun. In der Bibel heißt es, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Die Wahrheit kann befreien und das Leben von Menschen verändern. Aber wenn sie im falschen Geist nahegebracht wird, kann sie Schaden anrichten und diese Menschen auch verletzen. Alles, was sie tut, soll in Liebe geschehen. Denken wir jetzt noch einmal kurz über die 2 Männer nach, die durch den Stromschlag gestorben sind. Sie waren beide noch sehr jung. Keiner von ihnen rechnete damit, dass sie jetzt schon sterben würden. Vielleicht werden wir dank der Medizinwissenschaft und alle Durchbrüche, die dort erzielt werden, ein langes und erfülltes Leben haben. Die Leute leben ja immerhin immer länger. Vielleicht sind wir gesund und stark und leben bis in die 90er oder gehören gar zu den wenigen Menschen, die über 100 werden. Es geht so schnell. Meine Tochter wird 15. Wie verrückt ist das denn? Gestern habe ich sie noch in den Arm gehalten als kleiner Säugling und heute ist sie 14 und wird 15. Es scheint mir so plötzlich gekommen zu sein. Es geht schnell, auch wenn wir ein langes, erfülltes Leben haben. Aber manche werden nicht so lange leben, wie sie vielleicht doch erwarten. Damit meine ich jetzt nicht euch. Ich sage nichts Schlechtes über euer Leben. Aber Tatsache ist, dass wir bereit sein müssen. Betrachtet mal euer geistliches Leben. Wo steht ihr gerade mit Gott? Ich meine, Gott behüte, aber was wäre, wenn unsere Lungen das heute, jetzt gerade in dem Moment, das letzte Mal sich bewegen würden, wenn unser Herz das letzte Mal schlagen würde? Wenn ihr, also euer wahres Ich, das in diesem Körper aus Fleisch und Blut wohnt, in die Ewigkeit einginge, wo würdet ihr hingehen? Habt ihr mit Gott Frieden geschlossen? Habt ihr das Geschenk von Gottes Sohn angenommen? Er starb am Kreuz für unsere Sünden und wurde am dritten Tag zu unserer Rechtfertigung von den Toten auferweckt. Er wird euch nicht abweisen. Wie ihr wisst, wurde ich hier in dieser Gemeinde gerettet. Mein Leben war alles andere als rechtschaffen. Ich hing oft in Kneipen, in Bars, Spielotheken oder einfach nur auf der Straße ab. Vielleicht kennt ja einer von euch dieses Milieu. Aber vielleicht seid ihr auch genau das Gegenteil. Ein aufrechter Bürger, der seine Steuern bezahlt, wie Willi. Ich mach Spaß. Ich finde das eine wunderbare Veranschaulichung. Ich dachte, ich klaue das einfach mal und bald werdet ihr nicht mehr wissen, wo es herkam und glaubt, dass ich mir das ausgedacht hätte. Vielleicht versucht ihr ja wirklich, alles richtig zu machen. Richtig zu leben. Ein guter Vater zu sein, ein guter Bürger zu sein, guter Sohn oder Tochter zu sein. Aber das wird euch nicht retten. Gute Werke machen uns vor Gott nicht gerecht. Das gelingt uns nur, indem wir sein Geschenk der Gnade und im Glauben annehmen. Nicht durch Werke. Ich will euch jetzt um was ganz Einfaches bitten. Ich werde euch gleich gemeinsam in ein Gebet führen. Vielleicht wisst ihr, dass ihr dieses Gebet sprechen müsst oder habt eine schnelle Bestandsaufnahme von eurem Leben gemacht und spürt, dass das auch euch betrifft. Ihr wisst vielleicht, dass ihr nicht annähernd dort seid, wo ihr mit Gott sein solltet. Vielleicht lebt ihr letztendlich ohne ihn. Ein verlorener Sohn, eine verlorene Tochter. Es ist Zeit, nach Hause zurückzukommen und das Feuer Gottes wieder neu in euch zu entfachen. Vielleicht habt ihr aber auch noch nie Ja zu Jesus gesagt. Es geht hier nicht darum, euch irgendein Ritual aufzuzwingen. Es geht nicht darum, sich irgendeinem exklusiven Club anzuschließen, der nur auserwählte Mitglieder aufnimmt. Nein, das ist für alle. Hier werden alle geliebt. Es geht nicht um eine endlose Liste mit Dingen, die ihr nicht mehr tun dürft, weil Gott euch erdrosselt, nur wenn ihr darüber nachdenkt. Jesus sagte, es geht darum, ein Leben zu haben und es im Überfluss zu haben. Danach hat sich unser Herz unser ganzes Leben lang gesehnt. Diese Zufriedenheit finden wir nicht in Drogen, noch im Alkohol, noch indem wir noch mehr Güter anhäufen und immer reicher werden. Wir können diese Leere in unserem Herzen weder durch die Beziehung mit Menschen füllen, noch durch gute Werke oder religiöse Rituale. Wir sind dafür bestimmt, mit Gott zu leben und zu reden. und durch seinen Sohn Christus können wir eine Beziehung zu ihm haben. Und wenn ihr noch Jesus noch nie als euren Retter angenommen habt, tut es jetzt. Er wartet mit weit geöffneten Armen auf euch. Er wird sich nicht von euch abwenden. Er gibt euch die Möglichkeit für einen neuen Anfang. Die Möglichkeit, das zu werden, was Jesus wiedergeboren nannte. Gebt eurem Leben, der einst für uns starb, um uns zu befreien. Lasst uns gemeinsam beten. Wenn es geht, bitte ich euch darum aufzustehen. Und danach empfangen wir den Segen Gottes. Himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir und demütige mich vor deiner Güte. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du deinen Sohn für meine Sünden hingegeben hast, Herr. Jesus, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferweckt wurdest und heute will ich eine Entscheidung treffen, die nur ich für mich selbst treffen kann. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich bekenne dich als meinen Herrn. Und von diesem Moment an gehört mein Leben dir, Jesus. Das alles bete ich in deinem Namen. Amen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Liebe Geschwister, lasst uns jetzt noch gemeinsam singen. Ich danke, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Gottes Segen für die restliche Woche. Und so Gottes will, sehen wir uns nächste Woche Samstag wieder.